Hallo Emily.
Hallo Sarah und hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Und auch hallo an Mira.
Hallo.
Wir haben nämlich heute einen Gast. Mira, wie geht's dir denn und wer bist du überhaupt eigentlich?
Ja, also ich bin Mira, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere auch Ökologie und Umweltplanung sowie Emily und Sarah und mache jetzt mit denen zusammen eben das Projekt Blutende Welt. Und mir geht's gerade ganz gut, es ist super warm draußen und auch hier in der Wohnung, deswegen bin ich so ein bisschen angestrengt, aber ansonsten alles gut. Und ich manage zum Beispiel in meiner Freizeit gerade die Instagram-Seite von uns, Blutende Welt. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen.
Ja, Mira, möchtest du uns ganz kurz mal in das Tampon-Universum einführen? Also erzähl uns doch mal, ja, was gibt es da so verschiedene Größen und alles Mögliche?
Ja, also da gibt es natürlich ein weites Spektrum. Also generell Tampons sind ja ein Menstruationsprodukt zum Einführen in die Vagina. Die fangen das Blut auf, können so je nach Herstellerangabe 4 bis 8 Stunden getragen werden. Und es gibt halt super viele verschiedene Hersteller. OB ist da zum Beispiel ja eine sehr bekannte Marke hier bei uns in Deutschland auf jeden Fall. Ja, es gibt verschiedene Größen, verschiedene Stärken. Es gibt zum Beispiel auch Tampons mit so Applikatoren, also so Einführhilfen. Ich glaube, die sind bei uns in Deutschland nicht so populär. Aber zum Beispiel in Großbritannien und USA haben die einen größeren Anteil auf dem Markt.
Hast du schon mal einen Tampon mit Applikator benutzt?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich auch nicht. Du, Emily?
Ich auch, nee. Nee, ich auch nicht.
Ich finde das irgendwie auch total komisch, wenn man sich das vorstellt, dass man das zur Hilfe benutzt irgendwie. Also,
ja.
Das. Na, Emily, kannst du uns denn nochmal was zur Menstruationstasse sagen? Da gibt es ja auch einige verschiedene Varianten.
Ja, Sarah, also im Gegensatz zum Tampon ist die Menstruationstasse ja ein Mehrwegprodukt. Und gerade in den letzten Jahren hat die Menstruationstasse ja mehr Aufmerksamkeit bekommen, gerade auch bei eher umweltbewussten Konsumentinnen, könnte man meinen. Ich meine, wir drei haben ja die Menstruationstasse auch schon ausprobiert und glaube vor allem auch aus dem Grund, dass es halt weniger Müll verursacht. Die Menstruationstasse ist aber gar nicht so neu, wie man das denkt, weil die wurde schon bereits im Jahr 1937 patentiert. Das heißt, seit 1937 gibt es dieses Patent und es wurde von der US-Amerikanerin Leona Chalmers ja beantragt und sie hat das Ganze auf den Markt gebracht. Damals war das natürlich noch aus einem anderen Material. Heutzutage gibt es die Menstruationstasse unter anderem aus medizinischem Silikon oder auch aus Naturkautschuk hergestellt und es gibt auch viele verschiedene Größen und Farben und Hersteller. Ja. Genau, das erstmal so zum Groben. Und vielleicht noch zur Nutzung, also wie auch Mira meinte, die Menstruationstasse kann man auch ungefähr bis zu 8 Stunden nutzen. Dabei sind aber noch ein paar andere wichtige Dinge zu beachten, die wir aber dann noch in der Nutzungsfolge genauer beleuchten werden.
Ja, auf jeden Fall danke euch zwei. Und genau, wie Emily schon gesagt hat, erwartet uns ja noch eine Nutzungsfolge. Aber in welcher Folge befinden wir uns jetzt? Die Ressourcengewinnung, also quasi unser erster Schritt in der Wirkungskette. Ganz kurz zur Einordnung, wie definieren wir bei uns Ressource? Wir haben uns die Ressource als natürlich vorhandenen Bestand von etwas angeschaut, was für einen bestimmten Zweck, in dem Fall halt entweder den Tampon oder die Menstruationstasse, genutzt wird, vor allen Dingen aber für den Menschen und für natürlich für die wirtschaftliche Produktion. Und wir werden auch gleich einsteigen jetzt mit der Menstruationstasse. Wie Emily schon gesagt hat, werden dafür verschiedene Ressourcen benötigt. Also einmal können wir uns die Menstruationstasse angucken, wenn Quarzkies verwendet wird und einmal Naturkautschuk. Ich würde jetzt mal direkt mit der ersten Frage an Emily zu der Menstruationstasse starten. Der Hauptbestandteil der meisten Tassen ist ja Silikon und dieses wird aus Quarzkies hergestellt. Wo wird Quarzkies denn abgebaut und was ist das überhaupt genau?
Ich glaube, die meisten haben ja schon mal das Wort Quarz gehört oder wissen vielleicht auch, was Quarz oder Quarzkies ist. Das ist halt ein Gestein und wenn man das noch genauer definieren möchte, kann man vom grobkörnigen Lockergestein sprechen. Und ja, Quarz ist ja ein Gestein, was unter anderem auch in Deutschland vorkommt. Und Quarzkies ist dann sozusagen die kleinere Kiesform von Quarz, also einfach das aufgebrochene Gestein. Quarz wird unter anderem auch in Deutschland angebaut Und dabei wird dieses Quarzkies in Tage bauen, mit Radladern und Baggern abgebaut. Und dadurch wird ja auch das Landschaftsbild erheblich verändert. Das abgebaute Material wird mithilfe von Förderbahnstraßen oder auch LKWs von den Abbaustätten zu den Aufbereitungsanlagen transportiert. Und da wird es dann zunächst einmal nach Korngröße aufgeteilt, denn die sind ja nicht immer homogen gleich groß. Und dann, wenn das passiert ist, wird es dann weiterverarbeitet oder direkt wegtransportiert. Und in unserem Fall wird halt dann aus diesem Quarzkies irgendwann dieses medizinische Silikon. Dazwischen sind dann aber auch noch ein paar andere Schritte, die wir in den nächsten Folgen auch noch mal mehr uns anschauen werden.
In diesem Podcast geht es ja vor allen Dingen um die Veränderungen auf Natur und Landschaft. Und daher würde ich dann dich noch mal fragen, Emily, was gibt es denn genau für landschaftliche Veränderungen durch diesen Quarzabbau?
Ja, also bei dieser Gewinnung vom Quarzkies kann es auf jeden Fall zur Landschaftszerschneidung kommen. Einfach aus dem Grund, dass ja für diese Tagebauten viel Fläche benötigt wird, die dann abgetragen wird von unter anderem diesen Baggern. Und davor kann es natürlich auch zur Waldrodung kommen, dass man die Fläche dann erstmal frei macht. Ja, und auch dieser Ausbau des gesamten Tagebaus mit den Förderbahnstraßen, den Straßen für die LKWs, alles was dazukommt, braucht natürlich eine große Fläche und zerschneidet somit die Landschaft und zerstört sie auch. Ja, und außerdem kann es infolge dieser Nutzung von diesen großen, schweren Maschinen auch zur Bodenverdichtung kommen, was natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf zum Beispiel Ökosysteme im Boden haben kann.
In den Regionen, wo Quarzkies abgebaut wird, haben wir aber nicht nur Lebensraumverlust durch den Quarzabbau, also Landschaftszerschneidung und sowas, sondern auch Lebensraumgewinn, zum Beispiel für den Moorbärlapp. Bedeutet das also, dass Ressourcengewinn nicht immer direkt Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen bedeutet?
Ja, also ich bin jetzt keine Expertin auf dem Gebiet, aber ich würde schon eher sagen, dass es in den meisten Fällen so ist, dass Ressourcengewinn eigentlich direkt mit Lebensraumverlust einhergeht. Das ist ja auch hier der Fall. Dann erstmal wird natürlich der Wald oder der Hügel zerschnitten oder zerstört, um dort diesen Tagebau entstehen zu lassen. Aber wenn es dann soweit ist und der Tagebau nicht mehr genutzt wird, weil entweder irgendwo anders hin das Gebiet verlegt wird oder einfach nicht mehr genug Ressourcen da sind, weil sie alle schon abgetragen wurden, dann kann es dazu kommen, dass neue Lebensräume entstehen. Und das ist halt auch hier bei uns der Fall. Denn wenn das Gebiet nicht künstlich kultiviert wird nach dem Tagebau, zum Beispiel wenn jetzt nicht ein See oder so aus diesem Loch entsteht, kann sich zum Beispiel der Moorbärlapp, das ist eine moosartige Pflanzenart, oder auch der Dünen-Sandlaufkäfer ansiedeln. Und das sind beides seltene Arten. Und aus dem Grund haben fast alle deutschen Genehmigungsbehörden einen Verzicht auf die künstliche Rekultivierung nach dem Quarzbau angeordnet.
Danke, Emily, erstmal für diese ganz interessanten Fakten über Silikon, also Quarzsandabbau. Und jetzt möchte ich aber noch unseren Gast mal fragen, denn unser Gast ist mehr Experte auf dem Gebiet, was Ressourcengewinn für Tampons bedeutet. Tampons sind ja meistens aus Viskose hergestellt und das wird ja aus Zellulose, aus Holz gewonnen. Und Rückholbändchen und die Verpackung sind aus Kunststoffen wie beispielsweise Polyethylen. Meine erste Frage wäre jetzt doch aber an dich, Mira. Welches Holz benötigen wir für die Zellulose und wer ist der größte Holzexporteur für die Zellulose, die wir brauchen für die Viskose?
Ja, also Zellulose ist ja erstmal einfach der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände. Deswegen kann theoretisch jede Pflanze für die Zellulosegewinnung genutzt werden und dann eben zur Weiterverarbeitung von Viskose, die dann in den Tampons ist. Es kommt natürlich drauf an oder es ist abhängig davon, wo sich die Pflanzen befinden, aus der wir Zellulose gewinnen wollen, also wo auf der Welt, weil ja nicht überall die gleichen Bedingungen für die gleichen Pflanzen vorhanden sind. Innerhalb meiner Recherche bin ich zum Beispiel auf eine große Zellulosefabrik gestoßen in Chile, wo Eukalyptus genutzt wurde für die Zellulosegewinnung. Generell können Bäume genutzt werden wie Fichten, Kiefern etc. Und der große Tamponhersteller OB, also von der Firma Johnson & Johnson, der bezieht zum Beispiel das Holz aus Europa. Es ist auch nicht so transparent und durchsichtig, wer jetzt genau der größte Exporteur für Zellulose ist. Also das, was ich dazu sagen kann, ist eben von verschiedenen HerstellerInnen, wo die ihr Holz beziehen.
Okay, danke schön. Dann hätte ich aber noch eine ergänzende Frage dazu. Und zwar geht ja quasi dann der Zellulosegewinn auch mit einer Abholzung einher. Also wir haben hier wieder landschaftliche Veränderungen. Welche Folgen hat denn diese Abholzung?
Ja, genau. Also das kann natürlich dazu führen, dass Lebensräume verloren gehen und zum Beispiel Treibhausgasemissionen auch verursacht werden durch das Abholzen von Bäumen, weil die ja auch Kohlenstoffspeicher sind. Generell gibt es aber auch mehrere Nachhaltigkeitssiegel, wie zum Beispiel das FSC oder das PEFC-Siegel, die sozusagen zertifizieren sollen, dass das Holz, was für die Gewinnung von Zellulose genutzt wird, nicht illegal gerodet wird und dass es eben bestimmten Gesetzmäßigkeiten entspricht und die Funktion der betroffenen Wälder nicht kaputt gehen. Also wenn man Holz mit diesen Siegeln kauft, sozusagen, sollte es nicht dazu führen, dass jetzt der ganze Lebensraum kaputt geht.
Aber wie sicher kann man sich mit diesen Siegeln denn sein?
Ja, also das kann ich jetzt persönlich schlecht beurteilen. Generell, ich habe da mal einen Artikel gelesen, da ging es auch um diese Zellulosefabrik in Chile, wo eine Umweltaktivistin sozusagen diese Siegel kritisiert hat, weil es trotzdem zu Verunreinigungen kam durch die Zellulosefabrik und Flüssen in der Umgebung. Und das war jetzt sozusagen eine Kritik an diesen Siegeln, dass sie halt eine Lebensqualität zertifizieren innerhalb der Plantage vielleicht oder dass da irgendwelche Aufforstungen stattfinden, aber die Flüsse zum Beispiel trotzdem verunreinigt werden. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt als Gang und Gäbe bezeichnen kann, würde ich jetzt nicht sagen. Deswegen kann ich das jetzt nicht gut beurteilen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, denke ich, weil ja es gibt ja viele Siegel und wie sicher diese Siegel sind, ist ja auch immer eine sehr diskussionsfreudige Angelegenheit. Wir wollen aber jetzt nochmal zurück zu den Menstruationstassen, denn es gibt ja auch noch eine zweite Ressource, aus die Menstruationstassen bestehen können, nämlich Naturkautschuk. Und da würde ich jetzt Emily wieder fragen. Wir können ja Tassen aus Naturkautschuk gar nicht so häufig in Drogerien finden. Liegt das möglicherweise daran, dass es für Naturkautschuk eine aufwendigere Gewinnung gibt?
Das kann sein, das weiß ich aber gar nicht so genau, denn in dieses Thema hinein haben wir gar nicht so viel Aufmerksamkeit gesteckt und ich kann, glaube ich, wirklich nicht sagen, was mehr Aufwand ist, ob man jetzt mit riesigen Baggern in irgendwelche Steine bricht oder ob man einen kleinen Baum anritzt und dort sich den Milchsaft rausholt. Das will ich gar nicht so genau sagen und kann ich auch nicht wirklich beurteilen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Grund für den wenigen Vertrieb von Naturkautschuktassen das enthaltene Latex in den Naturkautschuktassen ist, denn manche Menschen, also ich glaube ungefähr 2% in Deutschland, haben eine Latexallergie und ja, das kann vielleicht sein, dass man das einfach ausschließen möchte, weil gegen medizinisches Silikon sind eigentlich keine Allergien bekannt und dann kann man das schon mal ausschließen. Aber nochmal kurz was zum Naturkautschuk. Der wird unter anderem oder vor allem in Südostasien angebaut und da zum Beispiel in Thailand oder China oder auch Indonesien. Und dort wird dieser Naturkautschuk in Monokulturen angebaut.
Du hattest ja jetzt gerade schon ganz kurz erklärt, wie dieser gewonnen wird. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
Ja, klar. Also in diesen Monokulturen stehen halt ganz viele tausende Naturkautschukbäume. Und die werden von Hand angeritzt und auch nebenbei gesagt, da werden keine Maschinen eingesetzt zur Gewinnung von dem Naturkautschuk. Das ist eine rein menschliche Arbeit, die halt von Hand durchgeführt wird. Und ja, wie gesagt, die Bäume werden angeritzt von Hand. Darunter befindet sich dann immer so ein kleines Eimerchen. Und in dieses Loch oder in diese Ritzstelle steckt man dann so ein kleines Röhrchen rein. Zum Beispiel wie auch beim Ahornsirup oder so, falls man das schon mal gesehen hat. Und dann tritt dort halt dieser Milchsaft, auch Latex genannt, aus dem Baum aus. Und der wird dann später zum Naturkautschuk oder auch zum Latex verarbeitet. Da kommen wir aber auch später dann nochmal ein bisschen genauer drauf zurück, also in der nächsten Folge Vorproduktion.
Welche landschaftlichen Veränderungen können wir durch den Anbau von Naturkautschuk sehen?
Ja, also dadurch, dass ich ja das Wort Monokultur schon gesagt habe, können sich wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer das schon vorstellen, denn man kennt es ja zum Beispiel auch vom Palmöl. Für diese Plantagen, also auch für diese Naturkautschuk-Plantagen in Südostasien, muss meist der Regenwald gerodet werden. Und dadurch kommt es natürlich unter anderem zum Lebensraumverlust für viele Arten. Und dadurch geht natürlich auch die Biodiversität zurück und dadurch kann es auch zur Destabilisierung von Ökosystemen kommen. Aufgrund dieser einseitigen Bepflanzung kommt es natürlich auch zu einer erhöhten Erosionsgefahr, aus der auch wiederum erodierte Landschaften resultieren können. Es kommen auch beim Naturkautschukanbau vermehrt Dünger, Fungizide und Pestizide zum Einsatz, welche nicht nur die Anbaufläche vor Ort direkt schädigen, sondern auch zum Beispiel umliegendes Land oder auch das Wasser oder die Böden, die unmittelbar im Bereich dieser Anbaufläche liegen. Ja, aber nicht nur die Schutzgüter an sich sind betroffen, sondern zum Beispiel auch die PlantagenmitarbeiterInnen, denn sie sind den Chemikalien ja auch ausgesetzt und können dadurch auch schwere gesundheitliche Schäden davontragen. Außerdem gelangen diese verwendeten Chemikalien, wie ich ja auch gerade schon erwähnt habe, dann auch in den Wasserkreislauf und schaden somit auch nicht nur den Schutzgütern Boden oder Wasser, sondern eben auch den Menschen, die auch in der Nähe von dieser Anbaufläche wohnen, aber auch Tieren und Pflanzen im Umland. Und in diesem Zusammenhang wird dann wiederum auch die Artenvielfalt bedroht und es kann auch zum Verlust von Arten kommen. Auf der positiven Seite kann man aber sagen, dass die Kautschukbäume auch wie der Regenwald, also nicht vielleicht direkt wie der Regenwald, aber auch eine sehr hohe CO2-Absorption haben. Das heißt, das geht nicht direkt verloren, wenn der Regenwald dort gerodet wird. Außerdem eignen sich die Kautschukbäume auch für den Anbau in Mischkulturen. Das ist aber nicht immer der Fall. Bei den Mischkulturen könnte es dann aber halt sein, dass die Kautschukbäume mit anderen Ackerpflanzen zusammen angepflanzt werden. Und langfristig gesehen wäre das eine deutlich umweltfreundlichere Variante, einfach weil dann keine Monokulturen mehr entstehen. Das ist aber, wie gesagt, nicht so oft der Fall. Da der Anbau noch immer stark von Kleinbauern vorgenommen wird, kann es auch manchmal dazu kommen, in seltenen und glücklichen Fällen, dass auch faire Preise und somit ein sozialer Effekt erzielt wird.
Ja, also wir haben jetzt bei der Menstruationstasse schon gesehen, dass relativ viel hinter so einer kleinen Tasse stecken kann. Ich würde jetzt nochmal eine kurze Zwischenfrage einbringen, um hier mal ein bisschen von den wissenschaftlichen Fakten zurückzukommen. Und zwar, welche Tasse benutzt ihr denn, Mira und Emily, aus Naturkautschuk oder aus Silikon?
Bei mir ist es auf jeden Fall eine Silikontasse.
Bei mir auch.
Und warum habt ihr euch für eine Silikontasse entschieden und nicht für Naturkautschuk?
Ich glaube, bei mir war das tatsächlich gar keine bewusste Entscheidung, weil als ich mir die Tasse gekauft habe, wusste ich jetzt auch noch nicht so viel darüber. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Naturkautschuk-Tassen gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass zu der Zeit in dem Drogeriemarkt, wo ich die gekauft habe, auch noch gar nicht so eine große Auswahl war. Und ich glaube, es gab da vielleicht auch nur Silikontassen. Also ich habe einfach zu irgendeiner Marke gegriffen, die ich irgendwie schon mal gehört habe.
Ja, das geht mir genauso wie Mira. Also eigentlich genau die gleiche Geschichte. Deswegen kann ich da gar nichts mehr zu sagen.
Mira, wie lange benutzt du denn deine Tasse schon?
Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube mittlerweile 2,5 Jahre ungefähr.
Hast du denn schon mal Probleme mit der Menstruationstasse gehabt? Also, oder kommst du damit sehr gut klar?
Also mittlerweile komme ich super damit klar. Ich glaube, man kann sich so viele Anleitungen, wie man will, durchlesen. Man muss irgendwie dann am Ende seinen eigenen Weg auch so ein bisschen finden, wie es am besten funktioniert. Ich war auf jeden Fall das erste Mal, als ich die benutzt habe, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Also da dachte ich, da war ich mir sehr unsicher, wie das funktionieren soll. Aber mittlerweile geht's. Und ich fand auch, es ging relativ schnell gut bei mir. Also man gewöhnt sich irgendwie dran. Das ist natürlich eine große Umstellung, wenn man davor immer andere Produkte genutzt hat.
Also Emma und ich werden auch nochmal darüber in der Folge Nutzung mehr darüber sprechen, wie unsere Erfahrungen darüber sind. Deswegen würde ich jetzt nochmal zurückrudern zu den wissenschaftlichen Fakten und würde nochmal die Fragen an Mira, unsere Tampon-Experten, richten. In Tampons befinden sich ja immer noch leider Kunststoffe. Wie werden diese denn gewonnen und sind diese schädlich für den Körper?
Also genau, Tampons bestehen ja zu einem Großteil, also zumindest 94% aus Viskose, also was ja aus Zellulose gewonnen wird. Aber Kunststoffe sind auch Bestandteil zum Beispiel als Kunststoffvlies drumherum oder auch klar für die Verpackung und für das Rückholbändchen. Und Kunststoffe werden ja aus Erdöl hergestellt. Das ist ein fossiler Energieträger, der sich mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche befindet, an Land oder Meer. Und die werden folgendermaßen gewonnen. Und zwar wird erstmal mit einem Bohrer ganz tief gegraben, eben in die Erde. Und da kennt man vielleicht auch so Bilder von so Bohrinseln, die entstehen. Und dann wird das Erdöl, also das Rohöl zu dem Zeitpunkt, mit Pumpen an die Oberfläche befördert. Und dann in Pipelines zu dem Ort weiter gefördert, wo eben dann die Weiterverarbeitung stattfindet. Also eben Kunststoffe entstehen. Und das ist generell eine sehr energieaufwendige Produktion bzw. Gewinnung. Und es kommt auch immer mal wieder dazu, das ist dann auch öfter in den Nachrichten, dass es so zu Unfällen oder Lecks mit Erdöl kommt, wodurch dann eben Boden und Gewässer verunreinigt werden können. Und die zweite Frage war, ob sie schädlich sind. Okay.
Genau.
Okay. Ja, also ich persönlich habe keine Erkenntnisse darüber gewonnen im Laufe unserer Recherche, dass die enthaltenen Kunststoffe in Tampons schädlich sein könnten. Ich glaube, auch generell werden die als nicht gefährdet eingestuft, was generell eher so schädlichere Stoffe sind, die in Tampons enthalten sind, sind Rückstände von Pestiziden zum Beispiel oder Weichmacher. Aber da kommt ihr vielleicht auch noch drauf zu sprechen in einer anderen Folge. Und ich weiß, es gab jetzt vor kurzem eine neue Ausgabe von Stiftung Warentest. Die haben mehrere Tampons und Cups getestet auf eben schädliche Verbindungen. Und da wurden alle als gut eingestuft, außer ein Bio-Tampon, aber das waren auch keine Kunststoffverbindungen, die da als schädlich eingestuft wurden, sondern andere Stoffe. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen.
Okay, dann sind wir beruhigt, falls es doch mal nicht mit der Menstruationstasse klappt, dass man dann auf den Tampon zu nur zurückgreifen kann. Was mich jetzt gefragt habe, ist allerdings, warum bestehen denn Tampons nicht zum Beispiel aus Baumwolle, weil das ja auch ein sehr saugfähiger Stoff ist?
Ja, also es gibt Biotampons, die aus Biobaumwolle eben bestehen. Also das ist schon ein Produkt, was es gibt. Auch in konventionellen Tampons finden wir teilweise Baumwolle, aber das ist dann eher Bestandteil von den Rückholbändchen, zum Beispiel bei Facelle, glaube ich. Also das ist eine Marke. Und generell weiß ich nicht genau, warum nur Biotampons eben aus Baumwolle bestehen. Das haben wir uns auch schon öfter die Frage gestellt und sind zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Vielleicht, weil eben bei der Produktion von Viskose bestimmte Stoffe zum Einsatz kommen, die nicht irgendwie biozertifiziert werden können. Warum konventionelle Tampons nicht aus Baumwolle sind, weiß ich nicht. Da könnte ich nur spekulieren, dass es vielleicht effizienter ist, Viskose Tampons herzustellen.
Okay, ja, also ich denke, wir erkennen, dass es auf jeden Fall noch sehr viel Forschungsbedarf auch in diesem Gebiet gibt. Auch für uns war es sehr schwer, dort richtige Literatur zu finden. Wir haben teilweise auch Internetseiten wie zum Beispiel die Erdbeerwoche angeschrieben und dort nähere Informationen zu erhalten. Und wir sind jetzt auch wieder am Ende der Folge der Ressourcengewinnung. Wir haben heute sehr viel erfahren können. Danke auf jeden Fall an Mira, dass du heute unser Gast warst. Und danke auch an Emily, die heute mal auch interviewt worden ist und nicht moderiert hat. Und wir hoffen auf jeden Fall auch wieder, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr was dazu gewinnen konntet. Und wir hoffen, dass ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Dort wird es dann um den zweiten Schritt der Vorproduktion gehen. Dort werden wir Lea als Gast haben. Sie wird dort die Expertin auf dem Gebiet sein. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.